Und will aber kurz vorher mich noch vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Wer kennt mich noch nicht? Wer war damals nicht beim Seminar? Also gibt's doch ein paar. Schön. Mein Name ist Rainer Harter. Ich bin 50, bin verheiratet seit bald 30 Jahren mit Johanna und leite vollzeitlich seit einigen Jahren das Gebetshaus in Freiburg. Habe vorher lange in einem Forschungsinstitut der Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet. Und das Gebetshaus in Freiburg ist ein Traum von Gott für unsere Region. Wir sind mittlerweile dort über 100 Mitarbeiter und beten umgerechnet auf die 7 Wochentage an 17 Stunden pro Tag, also die ganze jeden Tag 17 Stunden umgerechnet Gebet. Unser Ziel ist, dass wir rund um die Uhr beten für unsere Stadt und für unsere Region, für unser Land. Wir sind Christen aus allen verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Also die ganze Bandbreite, ich habe es gestern gesagt, von den wilden Pfingstlern bis zu den gesetzten Katholiken oder umgekehrt von den wilden Katholiken zu den gesetzten Pfingstlern, wie du es haben willst, ja. Egal, wir haben sind sehr vernetzt in der Stadt Freiburg und wir staunen darüber, dass immer mehr Gebetshäuser entstehen im Land und auf der ganzen Welt. Wir sind eine Gruppe von ganz einfachen Leuten wie du und ich. Und wir freuen uns einfach, dem Herrn dort dienen zu dürfen mit Lobpreis und Anbetung. Ich habe so eine schöne Phase im Moment, anstrengend, aber schön. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs und auch da gibt's die ganze Bandbreite. Heute darf ich bei euch sein, der Pfingstgemeinde in Lahr, und ab Freitag nächste Woche bin ich bei den zukünftigen Pfarrern, die auf einem Wallfahrtsort bei uns in der Nähe etwas über Gebet hören wollen. 5 Tage lang spreche ich also zu den zukünftigen Pfarrern über Gebet. Ihr seht also, das Gebetshaus hat die volle Bandbreite der Konfessionen und derer, die Jesus lieb haben. Heute Morgen möchte ich über folgendes Thema sprechen. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ich habe euch nämlich ein hochgeistliches Lied mitgebracht. Jetzt sagt er mir nur, da kommt kein Sound. Ach, der will den Sound jetzt über. Und habt ihr da? Kommt dann was an? Kommt nichts an. Okay, dann vorsingen tue ich es euch nicht. Dann fangen wir ohne das Lied an. Ich möchte gerne über das Thema Freundschaft sprechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, seht ihr das oder stehe ich euch da davor? Ihr seht es. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, oh Mann, was soll ich denn mit so einem Thema anfangen? Ah, da kam kurz was, gell? Ein bisschen was scheppert, egal. Hört gleich wieder auf. Und weil das ein Thema ist, was mir so wichtig ist, im Moment ganz aktuell auf dem Herzen, möchte ich da gern euch zeigen, was die Bibel über Freundschaft sagt und warum Freundschaft überhaupt relevant ist für unser Leben. Im Gebetshaus in Freiburg legen wir ganz viel Wert auf Beziehungen. Und ich habe gemerkt, dass Beziehung ein ganz hoher Wert ist im Reich Gottes. Ich glaube, ich habe im Anbetungsseminar letztes Jahr gesagt, die ganze Bibel ist eine Beziehungsgeschichte. Von Anfang bis zum Ende. Also falls du es noch nicht weißt, die ganze Geschichte endet mit einer Hochzeit. Ihr Männer, bereitet euch darauf vor, weiße Kleider zu tragen. Ihr gehört auch zur Braut Christi. Es endet also alles mit einer Hochzeit. Es geht um eine Liebesbeziehung mit Gott. Und im Gebetshaus leben wir diese Beziehungsorientierung sehr stark und erleben das als etwas ganz Gesundes. Und ich komme ein bisschen rum und sehe in verschiedenen Gemeinden und Werken immer dann, wenn dieser Wert Beziehung oder auch Freundschaft zu kurz kommt, dann passiert Folgendes unter Umständen, dass nämlich Menschen vereinsamen, dass Menschen nur noch zu einem Rädchen werden in der Gemeinde oder in dem Werk, in dem sie mitarbeiten, dass es auf Funktion ankommt und nicht mehr auf das Sein. Vater, ich bete, dass du mir die Gnade schenkst, Menschen heute Morgen zu locken in Freundschaftsbeziehungen. Entweder da, wo noch gar keine oder keine mehr vorhanden sind, und auf der anderen Seite aber auch diejenigen, die in Freundschaftsbeziehungen leben, Ich bete, dass diese Freundschaftsbeziehungen sich vertiefen und dass du als der Dritte im Bunde, Jesus Christus, kommst und diese Beziehungen festigst, gebrauchst zum Segen für die beiden, die befreundet sind, mit und in dir. Amen. Ich habe folgende Beobachtungen gemacht. Also A möchte euch ich komme doch hier runter, dann habe ich es leichter zu mich umdrehen. A habe ich ein gutes Beispiel gefunden für echte Freunde. Die kennt ihr vielleicht noch, ja? Was ist die Aussage dieses Bildes? Du kannst dick oder doof sein, aber du kannst trotzdem ein guter Freund sein. Ja? Die beiden sind durch dick und durch dünn miteinander gegangen und deswegen fand ich das ganz gut als Einstieg in diese kurze Predigt über Freundschaft. Ich habe zwei ganz, ganz enge Freunde und dem einen, dem habe ich schon dieses Bild geschickt und habe gesagt, das sind wir zwei, such dir aus, welcher du sein willst, ich nehme den anderen. Ja? Also wir gehen durch Zeiten der Freude und auch der Not. Die Bibel sagt in Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Möchten wir euch anschauen, was die Bibel über Freundschaft sagt und wie wichtig Freundschaft für unser Leben ist. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Da kommen wir nachher noch drauf. Jetzt sage ich euch ein paar Beobachtungen, die ich meine gemacht zu haben, auch in der christlichen Szene. Ich meine, ich habe gesehen, dass, wenn es jetzt kommt, genau, das ist meine erste Beobachtung, dass je älter man wird, desto weniger Freunde man hat. Das mag vielleicht für dich nicht zutreffen, aber wenn du mal um dich rum schaust, in deiner Familie oder so, oder in deinem Bekanntenkreis, mir scheint es tatsächlich so zu sein, je älter man wird, desto weniger Freunde hat man. Das finde ich sehr interessant. Ich habe festgestellt, dass man, wenn man älter wird, und ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, dass man immer mehr seine eigene Meinung, seine eigene Haltung, seine eigene Theologie rauskristallisiert und immer mehr Fehler am anderen finden kann, wenn man das will, weil der nicht so gut in das eigene Bild reinpasst. Und da öffnet man sein Herz gerne immer weniger für den anderen. Also ich habe das beobachtet. Je älter man wird, desto weniger Freunde hat man. Ihr seht vielleicht das kleine rote Fragezeichen, möchte es nicht ganz auf deine Situation ummünzen, aber ich möchte es trotzdem als Beobachtung feststellen. Hab beobachtet, Männer haben weniger Freunde als Frauen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ihr Männer, wie viele echte Freunde habt ihr? Also, oder habt ihr echte Freunde? Und mir geht es nicht drum, um solche Freunde, mit denen man mal zusammen betet oder mal zusammen ein Bier trinkt, sondern Menschen, die dich kennen, wie du wirklich bist. Menschen, die dich kennen, wie du wirklich bist. Frauen scheinen es da irgendwie einfacher zu haben. Die haben es leichter, ihr Herz zu zeigen. Die haben es leichter, anderen sich zu öffnen. Und die haben auch die Kapazität, mehr zuzuhören als Männer. Meine letzte Beobachtung, die ich gemacht habe, wir Menschen haben Angst, ehrlich zu sein voneinander. Auch wir Christen. Du glaubst nicht, oder vielleicht doch, wie viel hier, allein durch die Menschen, die jetzt heute Morgen da sind, wie viel hier im Hintergrund passiert, gedanklich oder in der Tat, von dem keiner von euch was weiß, außer derjenige, der betroffen ist davon. Alle haben wir unsere Versuchungen, alle haben wir unsere Kämpfe, alle haben wir unsere Sorge, alle haben wir unsere Zweifel und vielfach weiß niemand davon. Vielfach weiß niemand davon. Das heißt, wir sitzen am Sonntagmorgen unter Umständen zusammen und wir kennen uns eigentlich gar nicht wirklich. Wir wissen nicht wirklich, wie es dem anderen geht, was den anderen bewegt. Wir kennen nicht wirklich seine Finsternis, seine Tiefen. Wir wissen, wie schön er beten kann, aber wir wissen oft nicht, was das eigentlich für ein Mensch ist und mit was der zu kämpfen hat. Das sind meine drei Beobachtungen, will es nochmal sagen. Je älter man wird, desto weniger Freunde scheint man zu haben. Das zweite ist, Frauen scheinen mehr Freunde zu haben als Männer. Und das dritte ist, es scheint mir so zu sein, dass wir Angst davor haben, ehrlich zueinander zu sein. Wir sagen, wir sind Geschwister, wir können uns unsere Sünden bekennen, wir sollen das sogar tun. Die Frage ist, tun wir es wirklich? Und jetzt möchte ich einsteigen in die Definition, in die biblische Definition, was sagt denn die Bibel über Freundschaft, und werde euch ein paar persönliche Geschichten erzählen über Freundschaft. Punkt 1, wir lesen in 2. Mose 33, Vers 11a. Ihr könnt gerne eure Bibel aufschlagen, wenn ihr das möchtet. 2. Mose 33, Vers 11a. Da geht es darum, um die Freundschaft zwischen Mose und Gott. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Zwischen Mose und Gott gab es keine Geheimnisse. Gott war immer ehrlich zu Mose und er hat Mose ehrlich zugehört. Die Begegnung war Auge in Auge. Gott möchte so eine Beziehung mit uns haben. Ich habe letzte Woche Besuch gehabt von einem Freund, langjähriger Freund, der ist wirklich durch tiefe Not gegangen. Die haben ein Baby bekommen vor 7 Jahren. Es war eine Frühgeburt und dieses Baby war einfach nicht nahrungsaufnahmefähig und konnte nicht alleine atmen. Das heißt, es war das erste halbe Jahr seines Lebens erstmal im Krankenhaus. Und dann die folgenden 5 Jahre waren nur schrecklich, was die Verdauung anging und so weiter und so fort, waren nur schrecklich. Und es ist ein Lobpreisleiter, dieser Mann, dieser Freund von mir. Und er saß bei mir im Büro und hat mir erzählt von dieser Geschichte, von der ich ja wusste. Wir haben darüber gesprochen und er hat zu mir gesagt, weißt du, Rainer, heute bin ich ehrlich mit Gott. Und Gott verträgt es, Gott hält unsere Ehrlichkeit aus. Vor kurzem bin ich auf dem Fahrrad gesessen, hat er mir erzählt, und hatte den Eindruck auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, dass Gott zu ihm sagt, glaubst du mir, dass ich dich liebe? Und seine erste Reaktion war, ja, Herr. Ja, das würden wir ja alle sagen, weil wir ja Christen sind. Und Gott hat ihn nochmal gefragt. Dann kam er schon ins Zögern, warum fragt Gott mich nochmal? Und Gott hat ihn nochmal gefragt. Und beim dritten Mal hat er gesagt, wenn ich ehrlich bin, Gott, glaube ich es nicht. Aber ich möchte es gern glauben. Gott hält unsere Ehrlichkeit aus. Gott hält aus, wenn wir unser Herz ihm wirklich zeigen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig in meinem Leben, dass ich Freunde habe, die meine Ehrlichkeit aushalten. Ich werde euch dann nachher noch Beispiel sagen. Also mein erster Punkt für die, die was aufschreiben wollen, heißt Ehrlichkeit. Lasst uns in unseren Freundschaftsbeziehungen mit Gott, aber auch mit unseren menschlichen Freunden ehrlich sein. 2. Bibelvers. Ist nur ein kleiner Ausschnitt aus 5. Mose 13, Vers 17, aber da steckt eine ganz, ganz tiefe Aussage drin. Dein Freund, hier geht es in dem Fall jetzt um Versuchung, wenn dein Freund dich in Versuchung bringt, aber das ist jetzt nicht mein Thema heute Morgen, sondern mein Thema ist, wie beschreibt die Bibel, oder mein Punkt an dieser Stelle, wie beschreibt die Bibel Freundschaft? Ein Freund, dein Freund, der dir wie dein Leben ist oder wie deine eigene Seele. Frage an uns, haben wir Freunde, die für uns so wichtig sind, dass wir bereit sind, all das für sie zu tun, was wir für uns tun würden? Sind wir denn selber Freunde? Nicht nur haben wir Freunde, sondern sind wir Freunde? Stehen wir so zu anderen Menschen, dass sein Leben, ihr Leben mich wirklich betrifft? Es ist immer leicht für uns Christen zu sagen, und das ist auch gut, ich meine, ich arbeite in einem Gebetshaus, immer gut füreinander zu beten, aber weißt du was, manchmal reicht es nicht. Manchmal reicht es nicht einfach nur zu sagen, ich bete für dich. Manchmal muss man, so wie die Freunde von Hiob, erstmal ein paar Tage leiden mit demjenigen, der leidet. Und vielleicht gar keine Ratschläge geben, sondern nur Leid teilen. Freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Bin ich ein Freund? Nächster Punkt, finde ich sehr, sehr interessant. 2 Übersetzungen des gleichen Verses. Hab gerade schon das Buch Hiob erwähnt. Sind hier in Hiob 6, Vers 14. Die Elberfelder Übersetzung, die sagt, wer seinem Freund die Treue versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen. Das finde ich sehr interessant. Also hier eine direkte Verbindung zwischen ehrlicher Freundschaft, treuer Freundschaft und Gottes Furcht. Offensichtlich ist Gott es so wichtig, dass wir in gesunden, hingegebenen und von Treue umgebenen oder ausgefüllten Freundschaftsbeziehungen leben, dass er sagt, du, das hat direkt mit deiner Beziehung zu mir zu tun. Kannst nicht fromm tun, aber die Menschen um dich herum sind dir egal, passt nicht zusammen. Sei ein echter Freund. Also, mein Punkt hier, für die, die es mitschreiben wollen, Punkt 3, Freundschaft drückt Gottes Furcht aus. Das hörst du vielleicht zum ersten Mal. Manchmal ist es so, dass sich natürlich Freundschaften auseinanderentwickeln. Manchmal ist es aber auch so, dass man irgendwie keinen Bock mehr hat, jetzt wieder mit dem oder mit der sich zu treffen. Und man findet irgendwelche Entschuldigungen, warum man keine Zeit mehr hat für den oder die. Aber der Herr sagt, bleib dran, so wie ich dir treu bin, sei du ein treuer Freund. Die zweite Übersetzungsmöglichkeit von diesem Vers, die steht in der Hoffnung für alle. Hiob 6, Vers 14, und da werde ich euch eine Geschichte dazu erzählen. Wer so verzweifelt ist wie ich, sagt Hiob, der braucht Freunde, die fest zu ihm halten, selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt. Das ist eine harte Aussage. Ich lese es nochmal. Wer so verzweifelt ist wie ich, braucht Freunde, die fest zu ihm halten, selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt. Also Punkt 4. Freundschaft trägt selbst durch Zeiten des völligen Versagens. Wie definieren wir unsere Freunde und wann hört Freundschaft auf? Hört Freundschaft dann auf zu Mitchristen, wenn wir sagen, naja, der glaubt ja jetzt gar nicht mehr, der hat sich irgendwie abgewandt von Gott, der kann aufgrund des Leides, das er erlebt oder der Zweifel, die er in sich trägt, im Moment nicht glauben. Weiß nicht, ob du schon mal eine Zeit in deinem Leben hattest, in der du gesagt hast oder in der es dir so ging, dass du nicht mehr beten konntest. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon erlebt. Mir ging das schon so. Und dadurch, dass ich Freunde habe, konnte ich mich verlassen, dass die jetzt beten für mich. Das, was ich nicht mehr selber tun konnte, haben die für mich getan. Ich erinnere mich an eine ganz tolle Geschichte. Ich habe in meinem Leben zwei wirklich tiefe Krisen erlebt. Und in einer dieser Krisen, schon lange her, da war es so, dass ich zu Hause war und ich habe nicht gewusst, war Sonntagabend, ich habe nicht gewusst, wie mein Leben weitergehen soll. Ich war schon gläubig, wusste nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Und wie ich diese Nacht überleben soll oder wie ich diese neue Woche angehen soll. Und wenn sonntagabends in dieser Phase das Telefon geklingelt hat, da war das bei mir immer schrecklich. Also Sonntagabend Telefon, das kann nur was Negatives bedeuten. Aber es war dann so, dass ein Freund mich besuchen kommen wollte. Einer meiner besten Freunde wollte mich besuchen kommen. Ich dachte, oh Mann, ja, am Sonntagabend, mir geht's wirklich nicht so prickelnd. Und jetzt will der noch vorbeikommen, abends um 10. Aber weil es halt einer meiner besten Freunde war, ja, ihr kennt ja auch diese Bibelstelle, wenn dein Freund in der Nacht klopft und sagt, hey, ich krieg Besuch, ich brauche Brot. Manchmal hast du nicht so die Freude zu sagen, aber gern, weil du mein Freund bist, sondern weil er dich halt nervt, aber er darf das auch, gibst du ihm was. Also so war es bei mir ungefähr auch. Und dann stand mein Freund schließlich vor der Tür, hat geklingelt und er ist Amerikaner und hat damals noch einen starken amerikanischen Akzent gehabt und er stand vor der Tür, es war Februar, mit einem in Zeitungen verpackten Päckchen. Und ich mache die Tür auf und er sagt zu mir, ich habe meine geistliche Geheimwaffe mitgebracht. Und ich habe gedacht, oh nee, also für Späßle habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Ja. Und dann kam er rein, wir haben uns bei mir aufs Sofa gesetzt und er hat sein Päckle ausgepackt und jetzt waren in diesem Päckchen waren zwei Becher Eis drin. Es war Februar, ich habe keine Ahnung, wo der zwei Becher Eis, müsste ich ihn eigentlich mal fragen, ist immer noch einer meiner besten Freunde, wo der zwei Becher Eis hergekriegt hat. Familienvater, 5 Kinder zu Hause, Sonntagabend, sehr beschäftigter Mann macht sich auf am Sonntagabend, um seinen Freund, der leidet, zu besuchen. Und wir sind auf dem Sofa gesessen und haben im Februar jeder einen Becher Eis gegessen. Und dann ist er wieder gegangen. Und das war mir eine größere Predigt und ein größerer Dienst für meine Seele, als wenn er angerufen hätte und gesagt hat, übrigens, der Herr ist mit dir, hab eine gute Woche, Amen, tschüss. Glaubt ihr das? Warum war das so? Weil es Jesus zum Anfassen war. Und wir brauchen in bestimmten Lebensphasen einen Menschen, der uns Jesus zum Anfassen sein kann. Und du darfst auch Jesus zum Anfassen für andere Menschen sein. Jesus wohnt in uns und wir dürfen in Zeiten der Not unserer Freunde Jesus zum Anfassen für diese Menschen sein. Ja. Gut, möchte weitergehen zum nächsten Punkt. Den haben wir schon angesprochen, diesen Bibelvers, Sprüche 17, Vers 7. Ein Freund liebt zu jeder Zeit, und als Bruder für die Not ist er geboren. Entschuldigung, muss ich nochmal zurückgehen. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not ist er geboren. So, jetzt, genau. Dieser Vers bedeutet mir auch sehr viel. Wir sind als Freunde von Gott berufen, da zu sein für andere. Wir haben tatsächlich als Freunde regelrecht die Bestimmung, in der Not unserer Freunde da zu sein. Wir können nicht sagen, du kannst mich dann und dann nicht anrufen. Ich habe zu meinen Freunden, wenn es Notsituationen gab, und ich schlafe gern und ich schlafe auch gut, aber ich habe zu meinen Freunden gesagt in Notsituationen, du kannst mich anrufen, egal wie viel Uhr es ist. Ruf mich an und ich bin da. Ich will für dich da sein. Und umgekehrt war das auch schon so. Ein Freund glaubt zu jeder Zeit an dich. Der hört nicht auf zu glauben an dich. Auch wenn du mal durch Zeiten gehst, in denen es schwierig ist, ist mein fünfter Punkt. Ein Freund glaubt zu jeder Zeit. Johannes 15, Vers 13, diese Aussage kennt ihr alle. Dort heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Interessant, also Jesus sagt, das Höchste, was es gibt, ist eine Freundschaft, die so tief geht, dass du bereit bist, alles hinzugeben. Versteht ihr langsam, wie wichtig wir füreinander sind, wie wichtig es ist, dass du ein Freund bist, wie wichtig es ist, dass du Freunde hast und Freunde suchst. Jesus sagt, größere Liebe gibt's nicht, als Freunde zu haben, für die du bereit bist, dein Leben hinzugeben. Und wir alle haben das noch nicht tun müssen, aber wir alle kommen vielleicht in die Situation, einen Schritt zu machen, der uns vielleicht nicht passt. Für unsere Freunde. Da zu sein, wenn man gerade einen romantischen Abend mit seiner Frau geplant hat und dann klingelt das Telefon und meinem Freund geht's schlecht. Und dann nicht zu sagen, du, nächster Termin in 12 Tagen um 16 Uhr, sondern zu sagen, ich bin da für dich. Und das Ganze hier hängt auch zusammen mit dem Gesetz von Saat und Ernte. Lasst uns nicht verwundert sein, wenn wir keine Freunde haben, die so etwas für uns tun, wenn wir keine Freunde sind. Ich habe festgestellt in verschiedenen Bereichen meines Lebens, es lohnt sich, verschwenderisch umzugehen. Mit Geld, mit Zeit, mit Ressourcen, mit Liebe, verschwenderisch umzugehen. Auch aus dem Grund, weil all das wieder zurückkommt zu dir. Alles kommt zurück. Was der Mensch sät, wird er ernten. Ich bin so dankbar, dass ich Freunde habe, die mit mir durch dick und dünn gehen. Aber ich will auch ein Freund sein. Ich versuche auch ein Freund zu sein. Kommen schon bald zum Ende. Abraham, steht in Jakobus 2, Vers 23, glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Also wir sind jetzt nicht Gott, aber dieses Beispiel zeigt uns auch etwas. Vertrauen ist ein Merkmal von Freundschaft. Und auch hier wieder die Frage, hast du Menschen denen du alles anvertrauen kannst. Ich stelle fest, denkt an meine drei Beobachtungen vom Anfang, dass gerade Männer in der Gefahr sind, ein geheimes Leben zu führen. Also Dinge in ihrem Leben zu haben, von denen niemand etwas weiß, die sie ihrer Frau nicht sagen wollen oder können, von denen aber auch niemand anderes etwas weiß. Und das sind jetzt nicht die bösen Männer, das sind einfach Männer, ja. Und was für ein Glück, wenn du sagen kannst zu deinem Freund, du, die und die Sache läuft bei mir. Wie soll ich damit umgehen? Kannst du mich durchtragen? Kannst du mir helfen? Kannst du für mich beten? Ich habe, wie gesagt, zwei ganz, ganz enge Freunde, die alles von mir wissen. Und wenn ich sage alles, meine ich alles. Alles, ja. Die kennen die Löcher in meinen Socken und die kennen die Abgründe in meiner Seele. Und es ist so gut zu wissen, ja, es gibt Leute, die mich wirklich durchschauen. Wisst ihr, zu euch kann ich ganz nett sein und euch was vormachen und die richtigen Formeln und Knöpfe drücken und dann funktioniert es schon. Aber du brauchst Leute, die hinter die Kulissen schauen, die dich wirklich kennen. Und ich finde es so gut, dass es Leute gibt in meinem Leben, die mir zutrauen, hier vorne zu stehen und zu predigen, obwohl sie mich kennen, obwohl sie meine Abgründe kennen. Und weißt du was? Die haben wir alle. Aber der Herr liebt uns so sehr, dass er möchte, dass wir Freunde haben, die mit uns durch diese Abgründe gehen und die uns helfen, aus diesen Abgründen herauszukommen. Geheime Lebensbereiche, die geheim bleiben, werden immer größer oder tiefer oder immer schwerer zu überwinden. Deswegen tritt nicht in diese Falle, hab einen Freund. Nächste Folie, Sprüche 27, Vers 6, finde ich sehr interessant aus der Einheitsübersetzung. Ein Freund bleibt dein Freund, auch wenn er dir weh tut. Ein Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Tatsächlich, du, meine Freunde, die ziehen mir manchmal ganz schön den Zahn, mein lieber Freund. Und es ist super. Super, wenn es Leute gibt, die in mein Leben reinsprechen und ihren Finger auf Punkte legen, die nicht in Ordnung sind. Die sie übertrieben finden oder wo sie mich warnen vor und sie dürfen das tun. Ich bin so froh, dass sie es tun. Wir werden so schnell, jetzt mal ein anderes Beispiel, wir werden so schnell stolz, wir werden so schnell, kommen so schnell in die Gefahr zu denken, ja, so gut malen wie ich oder so gut, was weiß ich auch immer, das kann sonst keiner oder ich kann besonders gut das und das und das und die anderen reichen da nie dran oder was auch immer. In meinem Fall, denk mal, das Gebetshaus ist richtig gewachsen, da könnte man auch in die Gefahr kommen zu sagen, haha, und es ist gewachsen wegen mir, weil ich der Leiter bin dieses Gebetshauses. Und dann einen Freund zu haben, der dir mal, wie soll ich jetzt sagen, fast hätte ich gesagt, die Hose runterzieht, aber das macht man ja nicht, sowas zu sagen, der dich mal bloßstellt und der sagt, Rainer, schau mal, der Herr schenkt dieses Wachstum im Gebetshaus, obwohl du der Leiter bist. Das tut einfach gut, sich dann mal zu überlegen, stimmt eigentlich, gell? Also ich bin hier der Leiter und trotzdem läuft's gut. Und es darf ein Freund und es muss ein Freund. Ein Freund muss konfrontieren. Du wirst immer, wenn du etwas leitest oder wenn du irgendwelche Begabungen hast, wirst du immer Leute haben, die dir nur Positives sagen. Sagen dir nur Positives. Und ich meine, es ist auch schön, wenn ein Freund mal was Positives sagt. Und das machen meine Freunde auch. Aber die Bibel geht so weit, dass sie sagt, ein Freund, der bleibt dein Freund, auch wenn er dir mal weh tut. Der tut nämlich dir nicht weh, um dich fertig zu machen. Aber er küsst dich auch nicht oder schmeichelt dir. Und in Wahrheit arbeitet er gegen dich oder sägt an deinem Stuhl, so wie es Feinde tun. So, 2. Mose 17, ich habe da zusammengefasst, weil der Text sonst zu lang wäre. Als Leiter ist es so, und jetzt denkt mal an euren Pastor, als Leiter ist es so, du kämpfst oft relativ allein. Eine meiner Wünsche in Freiburg ist es, den Pastoren, den Priestern, den Pfarrern, so wie ich das kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten, ein Freund zu sein. Und ich stelle fest, dass viele von diesen Leitern, das weiß ich jetzt von Daniel nicht, aber viele in Freiburg von den Leitern, die stehen relativ exponiert und alleine da und die müssen richtig viel leisten. In der Regel kommen zu ihnen ihre Schäfchen, das meine ich nicht abwertend, kommen ihre Schäfchen und sagen, du, Pater sowieso oder Pastor sowieso, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und nach der halben Stunde Termin mit dem kommt der Nächste, der was braucht. Ja? Aber es gibt kaum jemand, der mal kommt und sagt, brauchst du was? Pater sowieso, Pastor sowieso. Kann ich dir was abnehmen? Kann ich dich freundschaftlich unterstützen? Und da habe ich euch dieses Beispiel mitgebracht. Das kennt ihr, die Geschichte. Da hat Israel gegen Amalek kämpfen müssen. Ich lese euch die zentralen Verse vor. Interessant war es so, dass Moses geistlicher Dienst eine entscheidende Rolle gespielt hat in dieser Schlacht. Immer dann, das lesen wir gleich, wenn Mose da oben auf dem Berg die Hände gehoben hat zu Gott, also lasst uns das mal als Synonym nehmen für, wenn er gebetet hat, dann haben die Israeliten gewonnen. Immer dann, wenn er nicht mehr konnte, wenn seine Arme herabgesunken sind, dann haben die Amalekiter die Überhand gewonnen in der Schlacht. Ich lese euch folgende Verse vor. Mose, Aaron und Hur stiegen, ich kriege gerade eine SMS, aber ihr seht es nicht gut. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Und dann geht es weiter. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Ein Freund ist da, um dir die Hände zu stärken. Ein Freund ist da, um dir den Sieg zu verschaffen, um mit dir zu siegen. Und ich komme zurück zu den geistlichen Leitern, zu Daniel und den anderen hier in dieser Stadt. Ich habe gemerkt, in meinem eigenen Leben, wenn du so einen exponierten Dienst tust wie das Gebetshaus, du bist mit deiner Mannschaft wie eine Speerspitze, aber es gibt nur einen, der die absolute Spitze vorne dieser Speerspitze ist, und das bist du als Leiter. Und das heißt, immer dann, wenn dieses Speer geworfen wird, du kriegst zuerst den Gegendruck, du kriegst zuerst den Gegenwind und so weiter. Stell dir das mal bildlich vor, wenn so ein Speer in einen Baum geschleudert wird. Ja, was? Wer kriegt es zuerst ab? Ihr könnt es euch denken. Und mir ging das so in einer Zeit im Gebetshaus, dass ich völlig überfordert war. Und dann habe ich angefangen, für zwei Männer zu beten. Gemäß diesem Wort habe angefangen zu beten, Herr, schick mir zwei, witzigerweise habe ich gebetet, zwei junge Männer, sind dann nicht ganz so junge gekommen, aber die besten, die es gibt für mich. Ich habe gebetet, Herr, schick mir zwei Männer, die mich unterstützen, die mir helfen, diesen Weg zu gehen und die bereit sind, Lasten zu tragen. Und die sind beide gekommen und ohne, dass ich was gesagt habe, haben beide diese Aussage hier, diese Bibelstelle, aber die dahinterliegende Aussage, ich will dich unterstützen, ich will dich stärken, ich will für dich da sein, ich will dir helfen, benannt, alle beide. Und ich sag euch, das ist so ein schönes Leben, diese Freunde zu haben, von denen ich weiß, die halten mir die Hände hoch, die halten mir den Rücken frei, alle diese Bilder, die wir kennen. Und es brauchen jetzt nicht nur die Leiter, das brauchen wir alle. Es gibt Zeiten, in denen du es nicht schaffst, dein normales geistliches Leben zu führen. Es gibt Zeiten, die zu heftig sind, als dass du weitermachen könntest wie bisher. Und dann brauchst du einen Aaron und dann brauchst du einen Hur, die kommen und sagen, komm, setz dich mal hin, so wie sie es mit Mose gemacht haben. Und jetzt stehen wir zu dir und heben dir die Hände hoch. Und wir werden nicht gehen, bis wir hier durch sind. Liebe Freunde, ich komme zum Ende mit dieser Frage, Freundschaft warum? Oder beziehungsweise mit der nächsten Frage dann, aber hier die vorletzte. Freundschaft warum? Ich habe vorhin gesagt, Freundschaft schützt davor, Masken zu tragen. Habe euch ein bisschen ein Beispiel gesagt. Als zweites, Freundschaft hilft uns in der Nachfolge. Ja? Zum Punkt 1, wenn meine Freunde mit mir unterwegs sind, die wissen genau, ob ich authentisch und ob ich echt bin. Und die können mir das dann auch zurückspiegeln. Die helfen mir, wirklich der zu sein, der ich bin und kein anderer. Punkt 2, Hilfe in der Nachfolge. Meine Freunde ermutigen mich, zu beten, zu fasten, den Herrn zu suchen, fokussiert zu bleiben, ein reines Leben zu führen. Meine Freunde fordern mich heraus und die checken ab, ob ich das tue. Und umgekehrt tue ich das genauso. Punkt 3, habe ich schon euch beschrieben mit der geistlichen Geheimwaffe. Freundschaft hilft in Zeiten von Krisen. So gut, nicht allein durch dunkle Täler gehen zu müssen. Und Freundschaft hilft zu überwinden. Die Dinge, die du als Mann oder du als Frau vielleicht im Geheimen tun oder tun müssen, unter denen du leidest und die du noch nicht überwunden hast und von denen du denkst, über die kann ich mit niemand sprechen. Wenn du einen Freund, eine Freundin hast, die dich immer wieder mit Gebet begleitet, mit Gespräch begleitet und dich herausfordert, kannst du leichter überwinden. Jesus zum Anfassen ist das Stichwort. Meine letzte Folie. Okay, und wie mache ich das jetzt praktisch? Ich habe gar keine solchen Freunde. Wüsst gar nicht, wer solche Freunde sein könnten in meinem Leben. Wie kann ich das praktisch machen? Das erste ist, wir müssen Freundschaft verstehen. Das ist, was ich heute Morgen versucht habe in dieser halben Stunde oder 35 Minuten. Ich habe versucht, euch ein bisschen den Wert von Freundschaft nahezubringen. Leute, Nachfolge Jesu macht Spaß, wenn zwei Dinge, und natürlich mehr als die zwei, aber wenn zwei Dinge da sind, eine unbedingte Fokussierung auf Jesus Christus in allen Lebensbereichen. Und das zweite, Gemeinschaft mit Menschen. Ehrliche Gemeinschaft mit Menschen. Also lasst uns Freundschaft verstehen. Jesus hat Freundschaft sehr, sehr wichtig genommen. Zweitens, erlerne Freundschaft. Was heißt es denn, ein Freund zu sein? Drittens, sei selber ein Freund. Wenn du sagst, Mensch, ich habe gar keine Freunde mehr oder ich hatte nie wirklich tiefe Freunde, ein Trick, um gute Freunde zu kriegen, sei ein Mensch, der zuhört. Sei ein Mensch, der sich Zeit nimmt. Sei ein Mensch, der ehrlich ist und an dem Menschen sehen, Mensch, mit dem Timon, wenn ich mit dem zusammen bin, dann weiß ich, dass ich mit dem Timon zusammen bin und nicht mit einer frommen Maske von Timon oder mit irgendeinem heiligen Bildchen, das er versucht von sich zu geben, sondern ich weiß, dass er ehrlich ist. Sei authentisch und sei selber ein Freund. Sei jemand, der zuhört, sei jemand, der sich Zeit nimmt. Und dann mach's doch aktiv. Such dir einen Freund, eine Freundin. Kann nichts Schlimmes dabei passieren. Ich möchte euch ermutigen, in Freundschaft zu leben. Ich komme zum Schluss. Freundschaft habe ich aufgeschrieben, das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, ist eines der schönsten Dinge, die es gibt. Und ich möchte, dass wir in unserem Leben als Christen eben diesen Beobachtungen nicht entsprechen, wenn wir älter werden. Dass wir immer weniger Freunde haben, dass wir ein geheimes Leben führen müssen. Jesus hat gesagt, an der Liebe, die wir füreinander haben, wird man erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und diese Liebe spielt sich nicht primär ab am Sonntagmorgen, wenn wir hier Gemeinschaft haben mit dem Hinterkopf unseres vor uns Sitzenden, sondern die spielt sich morgen ab und am Dienstag und vielleicht in mancher Nacht. Da spielt sich diese Liebe ab, die wir haben für unsere Freunde und für unsere Mitgeschwister. Ich werde beten und dann das Mikrofon dem Daniel übergeben. Ja. Vater, ich danke dir für dieses Geschenk von Freundschaft, das du gegeben hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass es so Freude macht, Freundschaft zu genießen und dass es so Freude macht, Freundschaft zu schenken. Und Herr, du rufst uns auf, einen Lebensstil der Selbstverleugnung auch zu leben. Und Herr, hilf uns, dass wir aus unserer eigenen Bequemlichkeit heraus, das gilt für mich zuallererst, Herr, dass wir aus unserer eigenen Bequemlichkeit heraus aufstehen und Freunde werden. Für unsere Geschwister hier in der Gemeinde, für unsere Leiter in den Gemeinden und Werken, für unsere Nachbarn, die vielleicht noch gar nichts von dir wissen. Herr, lass uns Freunde sein, so wie du ein Freund bist. Du nennst uns deine Freunde. Herr, und wir wollen Menschen sein, von denen andere sagen, der und der, das ist ein echter Freund. Auf den oder auf die ist wirklich Verlass. Herr, lass uns das Reich Gottes, und ich bete für diese Gemeinde, hier in dieser Stadt durchdringen mit Freundschaft. Und das bete ich zu dir, Vater, in dem Namen Jesus durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Gut, ich gebe Daniel das Mikrofon. Der Carsten wird nachher am Büchertisch kurz stehen, wenn ihr etwas mitnehmen wollt. Es gibt 2 Lobpreis-CDs, es gibt ein Buch über Gebet und es gibt eine neue CD, die wir zusammen gemacht haben. Der Carsten und ich, ein ganz spannendes Projekt, Kontemplation heißt diese CD. Ich höre die immer noch, das ist ein gutes Zeichen, wenn man seine eigene CD hört. Ich höre die immer noch, Carstens und meine CD, fast jeden Tag in meiner stillen Zeit zum Beten. Genau, die gibt's da drüben und dann war's das. Wir sehen uns beim Mittagessen.